Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle recht herzlich heute Morgen zu unserer öffentlichen Anhörung des Ausschusses zur Wirtschaft und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr, Bundestagsdrucksache 21/1931. Ich begrüße im Einzelnen natürlich unsere Sachverständigen, darf Ihnen jetzt schon danken, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und vor allem auch Ihren Sachverstand für die heutige Anhörung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Wirtschaftsausschusses sowie der mitberatenden Ausschüsse, insbesondere natürlich die Kolleginnen und Kollegen des Verteidigungsausschusses. Und freue mich, dass für die Bundesregierung Herr Staatssekretär Runhoff da ist. Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Wir haben besprochen, dass Sie ein bisschen später kommen, aber sind doch pünktlich da. Vielen herzlichen Dank. Und die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die Vertreter unserer Medien sowie alle Gäste hier im Anhörungssaal bzw. die, die über Video uns zugeschaltet sind. Am Anfang darf ich mit dem Blick auf die Liste der Sachverständigen auf § 70 Absatz 4 unserer Geschäftsordnung verweisen. Dort heißt es nämlich, mit Ausnahme der Bediensteten von oberen Bundes- oder Landesbehörden, die den gesetzlichen Auftrag haben, die Bundesregierung zu beraten, ist eine Einladung von Bundes- oder Landesbediensteten als Sachverständige oder Auskunftspersonen zu Anhörung außer in berechtigten Ausnahmefällen nicht erlaubt. Dazu gebe ich den Kollegen der SPD kurz das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Uns ist diese Regelung sehr bekannt. Wir haben trotzdem den Vorschlag gemacht, Herrn Staatssekretär Blödner heute als Sachverständigen zu hören, weil es uns darum ging, tatsächlich auch die Ausschreibungspraxis zu berücksichtigen in der Anhörung, letztlich auch jemanden befragen zu können, der dann die Umsetzung des Gesetzes in die überführen muss und auch die Erfahrungen aus dem letzten Gesetz schon mit einbringen kann.
Vielen Dank. Wenn es da keinen Widerspruch der Kollegen gibt, dann verfahren wir so und heißen alle Sachverständigen herzlich willkommen und darf die Sachverständigen kurz darüber informieren, dass sie auch im Vorfeld ihrer mündigen Stellungnahme darüber informiert worden sind, dass sie eventuelle finanzielle Verknüpfungen in Bezug auf die Gegenstände der Beratung offenzulegen haben. Ich stelle fest, dass bisher keine Interessensverknüpfungen dieser Angelegenheit uns mitgeteilt worden sind. Wenn Ihnen noch was einfällt im Laufe der Sitzung, können Sie jederzeit dies auch gerne dann noch mitteilen. Wir haben festgelegt für die heutige Anhörung, dass wir zunächst Ihnen, den Damen und Herren Sachverständigen, 3 Minuten Zeit geben, um ein Eingangsstatement zu geben und wir dann in die Fragen der Fraktionen kommen. Wir haben uns insgesamt 90 Minuten vorgenommen. Das heißt, wir werden pro Wortmeldung für Frage und Antwort maximal 3 Minuten zur Verfügung haben. Das ist meine Bitte an die Kolleginnen und Kollegen, möglichst kurz zu fragen. Dann kriegen wir auch lange und ausführliche Antworten. Ich lege auch oder gebe bekannt, dass schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen ja schon verteilt worden sind, beziehungsweise sie liegen auch noch hier aus, wenn einer eins braucht, und darf Sie noch informieren, dass wir ein Wortprotokoll machen. Deswegen darf ich nachher die Sachverständigen bitten, wenn sie ihr Eingangsstatement machen, dass sie noch mal ganz kurz sagen, für welchen Verband oder für welche Gruppe sie hier sprechen, damit das Protokoll das dann auch aufgenommen werden kann. Ich überkomme nun, wenn keine weiteren Fragen sind, zu den Einführungsstatements der Sachverständigen. Wir würden alphabetisch anfangen und ich darf zunächst Herrn Dr. Hans-Christoph Atzenpoyent bitten um seine 3 Minuten Statement.
Ja, Atzpoyent ist mein Name. Ich vertrete den BDSV. Der BDSV wiederum bündelt die Interessen von mittlerweile 430 Mitgliedsunternehmen, die allesamt Ausstatter öffentlicher Sicherheitsorgane sind, also Streitkräfte oder Organe der inneren Sicherheit. Lasse mich kurz sagen, zunächst mal, wir begrüßen schönes dieses Vorhaben sehr, weil, kann man mich verstehen? Weil wir schon im letzten Jahr, das ganze Jahr über uns dafür eingesetzt haben, dass neben der Lösung der haushalterischen Engpässe für die weitere Ausrüstung der Bundeswehr auch an der Regulatorik gearbeitet werden muss. Wir haben das unter dem Stichwort eines Programms für Resilienzwirtschaft auf allen möglichen Foren vertreten und sind daher froh, dass vieles von dem eingegangen ist, schon in die nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie vom 4. Dezember letzten Jahres, aber auch in den Koalitionsvertrag und dass es eben jetzt auch so schnell umgesetzt wird in Gestalt dieses Gesetzes. Wir begrüßen außerdem, dass es hier diese Öffnungsklausel gibt für die zusätzliche Hineinnahme von weiteren Erleichterungen, die über die EU kommen. Also das Thema Defense Readiness Omnibus Paket ist, glaube ich, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ich komme nachher noch mal auf einen besonderen Aspekt. Lassen Sie mich zu einigen Themen aus dem Gesetzentwurf hier noch mal ganz kurz etwas sagen. Ich glaube, mehr als überfällig ist, dass gearbeitet wird an der besseren Nutzbarkeit des Artikel 346a EUV in Verbindung mit § 107 Absatz 2 GWB. Es ist so, dass wir ja nun seit mehr als 10 Jahren sogenannte Schlüsseltechnologien haben, also praktisch aus der staatlichen Souveränitätsüberlegung heraus definierte Technologien, die besondere nationale Bedeutung für uns in Deutschland haben. Das heißt nicht, dass wir dort nicht europäisch kooperieren können, aber wenn wir das tun nach bestimmten Regeln, so zumindest ist unsere Interpretation. Und das Gegenstück dazu, das ist nämlich für Industrie auch Verpflichtung, das Gegenstück sollte sein, so wie es ursprünglich auch in den entsprechenden Strategiepapieren vorgesehen war, dass eben bei solchen Schlüsseltechnologien die Vergaben dann auch mit Hilfe des Artikel 346a EUV national vonstatten gehen. Das wurde durch die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf erschwert, aber hier ist die Gesetzgebung gefordert, um eben dort entsprechende Erleichterungen zu schaffen. Ähnlich begrüßen wir auch die Aufnahme des Themas wettbewerblicher Dialog. Das ist ein Instrument, von dem wir glauben, dass man es viel mehr anwenden könnte. Hier könnte man eine funktionale Beschreibung auch insbesondere von komplexen zu beschaffenden Rüstungsgütern machen und könnte praktisch über diese funktionale Beschreibung dann sehr frühzeitig die Industrie, die dafür qualifizierte Industrie, mit reinholen in den wettbewerblichen Prozess. Leider wird der wettbewerbliche Dialog derzeit noch durch § 13 VSVGV behindert, indem dort steht, er kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Vergabestelle nicht in der Lage ist, die technischen Mittel anzugeben, mit denen sie ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllen kann und so weiter. So.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir zum Herrn Brüning.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände unterstützt ausdrücklich das Ziel des Gesetzesentwurfs zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr. Wir begrüßen die schnelleren Vergaben, die vorgesehen sind, die schnelleren Baumaßnahmen und vor allem, dass weniger Bürokratie bei der Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen ist. Aus unserer Sicht muss aber bedacht werden, dass die Sicherheit nicht am Kasernentor endet, sondern eben, dass die kommunale Infrastruktur an den Standorten, egal ob Bundeswehr oder Bündnisstandorte, mitgedacht werden müssen. Wir reden über Gemeindenstraßen, die auch veraltet sind, Brücken, aber auch den ÖPNV, der oft schlecht angebunden ist an vielen Standorten. Die Energie- und Wasserversorgung, die oft marode ist oder anfällig ist, wie sich gezeigt hat, und deswegen dort dringend investiert werden muss, um die Einsatzbereitschaft der Truppe sicherzustellen. Aus kommunaler Sicht begrüßen wir aber auch, dass jetzt Vereinfachungen vorgesehen sind, Flexibilisierung, Zentralisierung der Vergabe. Das erleichtert sicherlich die Prozesse. Wir haben aber jedoch Bedenken, dass gerade mit Blick auf den Operationsplan Deutschland eben die Standorte alle genug bereit sind, dort eben entsprechend unterstützen zu können, insbesondere weil ja auch die kommunalen Einrichtungen wie die Feuerwehr in diesem Fall der Bundeswehr den Rücken stärken müssen und wir dort eben erheblichen Bedarf für Verbesserungen sehen. Gerade die Feuerwehr, für die wir ja als Kommunen verantwortlich sind, hat erhebliche Bedarfe, wenn sie die Bundeswehr zukünftig unterstützen soll. Und deswegen würden wir es unterstützen und begrüßen, wenn diese Erleichterung bei Vergabe und Beschleunigung der Planungsverfahren auch auf diese Einrichtungen, aber auch auf die Hilfsorganisationen vor Ort ausgeweitet werden. Wenn die Kommunen strukturell und rechtlich in die Zeitenwende einbezogen werden, kann die Bundeswehr ihre neuen Aufgaben zuverlässig erfüllen. Sicherheit wird vor Ort gemacht, innerhalb und außerhalb der Kasernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Frau Julia Kunz.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke, dass ich für die IG Metall Stellung zum vorliegenden Gesetzentwurf beziehen darf. Ziel ist es, durch eine Vereinfachung von Vorschriften zu einer Beschleunigung der bis heute sehr langen Dauer von der Ermittlung von Bedarfen und Fähigkeiten bis zum Moment der tatsächlichen Auslieferung von Material aller Art für die Bundeswehr zu kommen, um in einem hoffentlich nie eintretenden Kriegsfall gewappnet zu sein. In den nächsten Jahren ist daher nicht nur in Deutschland eine massive Ausweitung der Verteidigungsausgaben geplant, hier abgesichert durch die Preisausnahme von der Schuldenbremse. Ich halte das auch ganz persönlich für richtig. Aber es ändert ja nichts daran, irgendwann wird's mal, werden die Schulden auch mal beglichen werden müssen. Und viele Menschen, gerade auch unter unseren Mitgliedern in diesem Land, haben Angst, dass wir irgendwann dazu kommen werden, dass die äußere gegen die innere soziale Sicherung ausgespielt wird. Deshalb ist es vonnöten, dass die nun mobilisierten Mittel ganz besonders effektiv ausgegeben werden. Und das bedeutet, idealerweise erfüllt die Beschaffung einen doppelten Mehrwert: Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Stärkung der deutschen und europäischen Industrie mit ihren weitgehend sehr guten Arbeitsbedingungen. Wie der BDSV auch, würden wir uns wünschen, dass die Möglichkeiten des Artikel 346 AEUV, die eine ganz aktive Industriepolitik ermöglichen, noch stärker angewendet werden. Wir sehen nicht an allen Punkten, dass der Wunsch im vorliegenden Gesetzentwurf berücksichtigt wird. Bei der Ausweitung des Anwendungsbereichs, wie der BDI auch zuletzt in der Stellungnahme vom Freitag, begrüßen wir eigentlich die Ausweitung des Anwendungsbereichs, schon aus Gründen der Rechtssicherheit. Allerdings sind wir in der sehr misslichen Situation, dass es parallel auch eine entsprechende Bereichsausnahme bei der Tariftreue gibt. Und wir sehen hier tatsächlich, dass gerade unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, jetzt wird sehr viel Geld ausgegeben und ausgerechnet wir sollen dort, wo eine Tarifbindung nicht vorliegt, im Zweifelsfall nicht betroffen sein. Teil dieses Gesetzgebungsprozesses war auch die Erweiterung von Direktaufträgen. Das ist eine völlig legitime Möglichkeit, wenn es um Bagatellgrenzen geht. Wir haben hier aber im Baubereich eine Ausweitung auf 1 Million. Wir zweifeln daran, dass das nicht mittelfristig neue Anbieter, kleinere und mittlere Unternehmen ausschließen kann. Denn es bietet sich gerade dort, wo nicht wettbewerblich ausgeschrieben wird, auf bewährte Beziehungen zu setzen. Deshalb appellieren wir an die Bundesregierung ganz insgesamt zu sagen, nutzen Sie die Möglichkeiten der aktiven Industriepolitik, die es an der Stelle gibt, um die deutsche und die europäische Industrie hier weiter zu sichern. Danke dafür.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Professor Dr. Essig.
Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Vielleicht ganz kurz zu Anfang. Warum sitzen wir? Sie wissen das natürlich besser als ich. Sitzen wir hier und warum ist das Gesetz so notwendig? Wir reden über einen Zuwachs im Beschaffungsvolumen der Bundeswehr bis zum Jahr 2029 um 588%. Das ist ein massiver Mittelzuwachs und das trifft auf eine leider immer knapper werdende Angebotssituation. Es gibt eine Studie des Europäischen Rechnungshofs, die zeigt, dass die durchschnittliche Zahl der Bieter um öffentliche Aufträge in den letzten 10 Jahren massiv zurückgegangen ist, von knapp unter 6 auf knapp über 3. Über 40% aller Vergabeverfahren enden nur noch mit einem einzigen Angebot. Die Bundeswehr selber kriegt im Mittel über alle ihre Vergaben hinweg gerechnet knapp über 2 Angebote, wenn Sie jetzt mal die ganz großen Vergaben außen vor lassen. Das heißt, wir stehen vor einer außerordentlich herausfordernden Situation. Die Gefahr, dass die Kosten hier massiv steigen, eine sogenannte Defense Inflation entsteht, ist nicht ganz unerheblich. Gleichzeitig gibt es positive Signale. Wir haben massiven Mittelzuwachs in Venture Capital Funding im Defense-Bereich. Ein Drittel des Venture Capital Fundings geht heute in den Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt in dieser zweiten Stufe der Bundeswehr die Möglichkeit geben, ihr Beschaffungsverhalten wirklich zu ändern, und zwar auf Basis des vergaberechtlichen Grundprinzips einer wirtschaftlichen Beschaffung durch Vergabe im Wettbewerb, so wie es in § 97 Absatz 1 besteht. Diese Grundidee atmet das Gesetz, wenn Sie mir das so gestatten. Deswegen würde ich das Gesetz prinzipiell begrüßen, und ich sehe keinerlei Gründe, das Gesetz nicht zu verabschieden. Die Beschaffungsorganisation, ich gehe davon aus, der Staatssekretär Blödner wird gleich noch was dazu sagen, beziehungsweise die Vergabepraxis wird dieses Gesetz begrüßen. Davon gehe ich zumindest aus, weil es die Handlungsspielräume deutlich erweitert. Trotzdem, und ich will auch sagen, obwohl das teilweise Detailregelungen sind, steckt da Revolutionäres drin. Ja? Ich will das gar nicht kleinreden. Nicht? Also Vergabeverfahren einladen ohne gesicherte Finanzierung, die Ausnahme vom Haushaltsrecht mit den Vorleistungen, das echte Start-up-Förderung, der Paragraph 2 mit dem Artikel 346, das ist genau das, Stärkung der nationalen Souveränität. Das ist nicht zu unterschätzen. Trotzdem gäbe es noch ein paar Ansatzpunkte, sowohl im Gesetz als auch vielleicht darüber hinausgehend. Da würde ich aber auf die schriftliche Stellungnahme verweisen. Nicht zuletzt läuft meine Zeit ja aus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Vielen Dank. Sie werden sicherlich auch noch die eine oder andere Frage kriegen und können es da gerne mit einbauen. Dann kommen wir zum Herrn Uwe Horstmann.
Ja, guten Tag, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Mein Name ist Uwe Horstmann. Ich bin Venture Capital Investor in dem Bereich Sicherheitsverteidigungsindustrie und jetzt auch Geschäftsführer von Stark Industries, so Stark Defense. Ich möchte vorsichtshalber nur darauf hinweisen, dass ich als Geschäftsführer in dieser Industrie natürlich theoretisch Interessenkonflikte haben könnte, also gemäß § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung, möchte ich einmal kurz darauf hinweisen. Wir sind ein junges Unternehmen, seit 2 Jahren erst mit dabei, deswegen vielen Dank für die Einladung. Es ist eine besondere Ehre für uns, hier mitwirken zu dürfen. Für uns ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, vor allem natürlich auch getrieben durch die Erfahrung in der Ukraine, wo wir und andere Firmen, mit denen wir uns in einer ähnlichen Situation natürlich auch kurz geschlossen haben, sehr präsent sind. Ich glaube, da bekommen wir ganz klar vor Augen geführt, wie schnell und wie agil und wie iterativ es hier vorangehen muss, damit wir auch weiterhin Abschreckung erzeugen können, sodass es nie zum Waffengang für uns hoffentlich kommt. Unsere Erfahrungen mit BMVG, mit Bayern sind noch nicht so alt, haben wir aber als extrem vertrauensvoll und extrem konstruktiv immer erlebt in der Vergangenheit. Und ja, möchten jetzt sehr gerne natürlich daran mitwirken. Uns ist völlig klar, gerade auch für junge Unternehmen gibt es keine Kompromisse bei Einhaltung von gewissen Rechtsstandards. Beispiel das Kriegswaffenkontrollgesetz und dergleichen ist für uns extrem wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, die jungen Firmen kommen und nehmen das alles nicht so genau. Für uns nie verhandelbar gewesen. Wir begrüßen diesen Gesetzesentwurf ausdrücklich. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung, schnellere, innovationsfreundlichere Beschaffung, insbesondere bei den komplexen und sehr stark softwaredefinierten Systemen, mit denen wir uns ja beschäftigen, glaube ich, stellen sich nochmal ganz neue Anforderungen eben auch an die Beschaffung. Ein paar zentrale Forderungen, was wäre für uns wichtig? Erleichterung von Vorleistungen, § 56 BHO ist natürlich ein wichtiges Thema für uns, gerade für jüngere Firmen, die eben noch nicht vielleicht auf hunderten Millionen von Kapitalpolstern sitzen. Ich glaube, das muss man nicht verbinden mit einem Automatismus, sondern kann natürlich auch hergehen mit Qualifizierungsvorbehalt und dergleichen, sodass klar ist, wenn wir liefern, wenn wir das tun, was von uns verlangt wird, dann haben wir auch einen belastbaren Vertrag. Updates und Upgrades gleich mitbeschaffen, wichtiges Thema für uns. Wir merken es in der Innovation, im iterativen Zyklus. Wie können wir das hinbekommen? Auch quasi nochmal an das Thema K-Stand ranzugehen, dass wir auch updatefähig bleiben. Sicherlich unterschiedliche Komponenten von Systemen, die unterschiedlich schnell wachsen, altern und aktualisiert werden müssen. Ein Bürgschaftsprogramm MARS, also Mechanismus zum Ausbau resilienter SVI-Strukturen, sicherlich sehr, sehr hilfreich. Hochlauf von Produktionskapazitäten, wichtiger vielleicht als haben wir jetzt 100 oder 1000 Systeme, sondern wie können wir, wenn es ernst geht, hunderttausende Systeme uns beschaffen, dass wir aufwuchsfähig sind, dass wir wirkliche Abschreckung haben. Einschränkung von persönlicher Haftung im BMBW, für uns, glaube ich, ein wichtiges Thema, passt, glaube ich, nicht mehr so ganz in die Zeit, sondern werden da sicherlich auch sehr daran interessiert, dass wir diese persönliche Haftung rausnehmen, um wirklich auch innovativer, ohne jetzt auf einmal hasardeurisch zu werden, machen zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Staatssekretär Jens Blödner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich danke Ihnen für die Einladung, hier als Sachverständiger für Rüstung Stellung zu nehmen. Das Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr ist ein zentrales Instrument, um die Zeitenwende administrativ, strukturell und rechtlich umzusetzen. Ziel ist es, Fähigkeitslücken schneller zu schließen, technologische Souveränität zu sichern und die Truppe letztlich mit dem bestmöglichen Gerät auszustatten. Die Ausgangslage ist Ihnen allen bekannt. In dem bisherigen Gesetz ist schon einiges an Fortschritten drin. Einige Passagen daraus, einige Regelungen daraus werden jetzt verstetigt und andere werden neu hinzugeführt. Und ich möchte da ein paar herausgreifen, die uns besonders wichtig sind. Erstens die gezielte Beschleunigung im Vergaberecht dadurch, dass ein zentrales Element die Aussetzung der Pflicht, öffentliche Aufträge getrennt nach Teil- und Fachlosen zu vergeben. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und macht es für uns leichter, Gesamtaufträge zu vergeben. Wir hören die kritischen Stimmen aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir glauben allerdings, dass das Gesetz in seiner Ganzheit eine gute Balance schlägt und auch durchaus das ein oder andere enthält, was gerade für diesen Bereich an Unternehmen von Bedeutung ist. Zweitens die Verfahrensart der Innovationspartnerschaften möchte ich hervorheben. Gerade wenn wir in Kategorien von neuen Waffensystemen denken, Herr Horstmann hat ja da einiges zu ausgeführt, dann sind solche Innovationspartnerschaften für uns eine durchaus attraktive Option. Zugleich trägt der Entwurf auch der Tatsache Rechnung, dass die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern essentiell ist und daher erleichtern und stärkt drittens verschiedene Regelungen die gemeinsame Beschaffung mit anderen Mitgliedstaaten, unter anderem durch die sogenannte zentrale Beschaffungsstelle. Viertens erfasst das Gesetz durch die deutliche Ausweitung des Anwendungsbereiches zukünftig nicht nur die Beschaffung von militärischer Ausrüstung, sondern auch hier mit eng verknüpften Bau- und Instandsetzungsleistungen. Das umfasst alle Beschaffungen und Deckungen der Bedarfe der Bundeswehr. Denken Sie etwa an Bekleidung, was jetzt gerade in meinem Bereich einer der größten Investitionen der letzten Monate war, aber auch Informationstechnik, Infrastrukturleistung oder Ausstattung der Kasernen, Sanitätsmaterial. Also kurzum, aus unserer Sicht ist das ein Gesetz, das Bürokratie reduziert, verlässliche Fristen setzt, und es stärkt nicht nur die Bundeswehr, sondern davon gehen wir auch, es wird auch den Industriestandort Deutschland stärken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Michael Holzhofen.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Seit über 20 Jahren bin ich für Windkraftprojektierer tätig. Zudem berate ich langjährig regionale Planungsgemeinschaften, etwa wenn es um die Ausweisung von neuen Windenergiegebieten geht, Stichwort 2% Flächenziel für den Windkraftausbau. Lassen Sie mich vorab klarstellen, sicherlich muss mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Bedeutung der Bundeswehr heute neu bewertet werden. Gleichzeitig ist aber darauf zu achten, dass Rechte, die der Bundeswehr gesetzlich eingeräumt werden, erforderlich und verhältnismäßig bleiben. Aus Sicht des Genehmigungsrechts, aber aus Sicht des Planungsrechts vor allem, wirft der Gesetzentwurf hier große Probleme auf. Warum ist das so? Dies folgt vor allem aus dem im Entwurf enthaltenen Artikel 2 und der dortigen Ergänzung des § 18a Luftverkehrsgesetz. Mit der dort vorgesehenen Regelung würde der Bundeswehr faktisch eine Art Blankovollmacht eingeräumt, künftig Windenergieprojekte zu blockieren, und zwar bezogen auf eine Fläche von über 30% der Bundesrepublik. Nach dem genannten 18a Luft-VG sollen Bauwerke wie Windenergieanlagen nämlich bereits dann nicht errichtet werden dürfen, wenn dadurch sogenannte stationäre militärische Einrichtungen zur Luftverteidigung gestört werden bzw. auch nur gestört werden können. Es genügt die abstrakte Möglichkeit der Störung. Faktisch würde der Bundeswehr im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen künftig damit stets eine Art Letztentscheidung eingeräumt, ob ein Windenergievorhaben genehmigt wird oder nicht. Die absehbare Folge wäre, dass Genehmigungen für Windanlagen oftmals auch in planerisch dafür ausgewiesenen Gebieten nicht ergehen können. Die weitere fatale Folge wäre, dass die erst jüngst in Kraft getretenen neuen Regionalpläne mit ausgewiesenen Windenergiegebieten absehbar in Teilen wieder mal ins Leere laufen, von den Verwaltungsgerichten womöglich insgesamt kassiert werden. All das haben wir in den vergangenen 10 Jahren allzu oft erlebt. Deshalb stellt sich die weitere Frage, bedarf es der Ergänzung des Luftverkehrsgesetzes? Die klare Antwort ist nein, denn die Bundeswehr hat schon heute auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Regelungen, insbesondere im Baugesetzbuch, das Recht, jedes Windenergievorhaben zu verhindern, soweit sie entsprechende fachliche Einwände begründen kann. Es gibt keine Regelungslücke. Konkret sind die Luftverteidigungsradare schon heute über die Regelung des § 35 Absatz 3 Nummer 8 Baugesetzbuch ausdrücklich und umfassend geschützt. Und das gesetzlich verankerte überragende öffentliche Interesse nach § 2 EEG gilt schon heute explizit nicht für Belange der Bundes- und Landesverteidigung. Ich spreche mich deshalb im Ergebnis eindeutig gegen die in Rede stehende Novellierung des § 18a Luft-VG aus. Es besteht keine Regelungslücke. Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen des Luft-VG, sowieso atypisch in dem Gesetz hier, sollten insgesamt ersatzlos entfallen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Und dann kommen wir noch zu Herrn Dr. Andreas Seifert.
Das war Entschuldigung, das war übersehen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Andreas Seifert von der Informationsstelle Militarisierung. Wir sind ein Verein, der sozusagen der Friedensbewegung nahesteht. Ich möchte mich in meinem Statement auf zwei Aspekte des Gesetzes und seiner Begründung konzentrieren. Zum Ersten, der Umfang der für die Verteidigung bereitgestellten Mittel ist der einzig reale Grund, Vergabeverfahren zu vereinfachen. Das Geld ist da und muss nun ausgegeben werden. Zum Zweiten, der Eingriff des Gesetzes ist tief und setzt als wesentlich zu betrachtende Mechanismen der Beschaffung und der Durchführung aus und macht die ohne dies komplexen Prozesse für Außenstehende wie mich noch intransparenter. Es steht zu befürchten, dass einer ineffizienten Beschaffung und realer Verschwendung von Steuermitteln Vorschub geleistet wird. Im Einzelnen. Es ist die schiere Masse der anvisierten Ausgaben, die es abzuarbeiten in den Zeitdruck kreiert, von dem die Rede ist. Die äußere Bedrohung, die in der Begründung als Zeitdruck ins Feld geführt wird, ist demgegenüber nur wenig mit Fakten belegt. Der Krieg in der Ukraine und die Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Munition ist im Volumen in der Tat eine Herausforderung, nicht aber in der Struktur der eigentlichen Anschaffung. Hierfür alleine bräuchte es keinen Eingriff in die Gesetze wie vorgesehen. Das anvisierte Zeitfenster bis 2030 bzw. 2035 ist vor allem eine politische Setzung und hat mit dem militärischen Status quo in Europa wenig zu tun. Die NATO-Überlegenheit gegenüber dem als Aggressor bezeichneten Russland ist mehr als deutlich und durch die Studien belegt. Die Selbstverpflichtung der europäischen NATO-Staaten zur ungehemmten Aufrüstung hat aus unserer Sicht mehr mit selbstgemachtem politischen Druck zu tun, denn mit einer militärischen Notwendigkeit. Ob das Gesetz die Aufgaben der Beschleunigung tatsächlich erfüllen kann, muss aus den Erfahrungen der bisherigen Gesetzgebung, so wie wir sie natürlich beurteilen können, bezweifelt werden. Der Bundesrechnungshof mahnte in seinem Bericht zu Handlungsbedarf bei der Bundeswehr an, dass eine Abwägung zwischen Faktoren Zeit, Qualität und Kosten erfolgen müsse und die Überbetonung des Faktors Zeit negative Auswirkungen auf die Effizienz der Beschaffung und den verantwortungsvollen Umgang mit den eingesetzten Steuermitteln haben könnte. Explizit wird von der Grundhaltung, Geld spielt keine Rolle, gewarnt. Auch die Monopolkommission warnt in ihrem Brief an die EU-Kommission von einer Vernachlässigung des Wettbewerbs im Verteidigungssektor. Hier überwiegt die Sorge dafür, dass eine unkoordinierte Vergabe zur Herausbildung von Monopolen beiträgt. Beide Befürchtungen werden von dieser Seite geteilt. Es ist festzuhalten, dass der hier gewählte Pfad einer massiven Aufrüstung die Handlungsfähigkeit des Bundes in allen anderen Politikfeldern nachhaltig beschädigen wird. Die Vergabe von hochdotierten Rüstungsaufträgen binden Haushaltsmittel weit über den Geltungszeitraum des Gesetzes. Der Gesetzentwurf ist vor allem Ausdruck einer festgefahrenen Grundeinstellung, die auf militärischer Stärke als dem einzigen Instrument von Konfliktlösung setzt. Dies ignoriert jeden diplomatischen Ansatz, um eine neue Friedensordnung in Europa zu erreichen. Dankeschön.
Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, die ja Grundlage unserer heutigen Beratung sind. Und ich darf jetzt in die Fraktionsrunden kommen und darf zunächst bei der CDU-CSU-Fraktion der Kollegin Vanessa Zobel das Wort geben.
Guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär Runhoff, sehr geehrte Sachverständige. Vielen lieben Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Meine ersten beiden Fragen gehen an Herrn Azbudin vom BDSV. Herr Azbudin, wir mit Union und SPD haben im Koalitionsvertrag ja auch die Stärkung der oder die Nutzung von Offset-Möglichkeiten verankert und aufgeschrieben. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dieses Ziel im Gesetz noch stärker zu verankern? Und inwieweit könnte sich aber auch die Fokussierung auf die Marktverfügbarkeit und auch die Beschaffungsbeschleunigung auf unsere technologische Souveränität auswirken. Und wenn es dann zeitlich noch passt, wir kamen eben schon dazu, warum wurde in der Vergangenheit das Instrument der wettbewerblichen Dialoge so zurückhaltend genutzt? Da hatten Sie in Ihrem Eingangsstatement von gesprochen. Vielen Dank.
Ja, Frau Abgeordnete Zogel, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich will das Thema Offset mal hier nur als Stichwort, als Aufhänger nutzen, weil Offset ist ja etwas im Defense-Bereich international Gebräuchliches, weil es halt aus dem Gedanken kommt, dass man gerne, wenn man Steuergeld einsetzt, dafür irgendeine Kompensation haben möchte. In Europa ist das so nicht zulässig, aber es wird von einigen Ländern wie Skandinavien und Benelux praktiziert unter dem Signum des Artikel 346. Und deswegen will ich noch mal auf Artikel 346 zurückkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir eben, wie wir das jetzt schon seit 10 Jahren tun, solche national definierten Schlüsseltechnologien brauchen. Wir müssen sie dann aber auch konsequent umsetzen, sprich wir müssen sie nutzen. Also wenn wir damit in eine europäische Kooperation gehen, nach bestimmten Regeln, die quasi unsere Souveränitätsaspekte sichern. Wenn wir es nicht tun, dann zumindest für Vergaben, die die Bundeswehr macht, dann sollte das auch ein besonderer Aspekt sein. Und deswegen begrüße ich ausdrücklich noch mal die entsprechenden Ansätze, die hier drin sind, auch zur Änderung des Paragraphen 107 GWB von einer Kann-Bestimmung in eine Soll- oder Muss-Bestimmung. Zum nächsten Thema, also damit auch, glaube ich, habe ich die Frage nach der technologischen Souveränität mit beantwortet. Der wettbewerbliche Dialog ist auch eine Ausprägung des Themas, das ich eingangs gestreift hatte. Wir brauchen Instrumente, die es leichter möglich machen, für die Beschaffung die Industrie frühzeitig mit in den Prozess reinzunehmen. Weil das Beschaffungsamt ist gut besetzt, aber kann nicht alles neu sozusagen definieren und erfinden. Die Industrie hat viele gute Ideen, auch aus anderen Aufträgen von NATO-Kunden. Und es war immer jetzt ein Problem in den letzten Jahren, solange ich das Thema kenne, wie die Industrie frühzeitig reinkommt. Da gibt es das berühmte Wort der Projektantenproblematik. Und insofern sind wir auch sehr dafür, dass hier eben über die Gesetzgebung eine entsprechende Relativierung erreicht wird. Also das ist das Thema Markterkundung, Entspannung bei der Projektantenproblematik, wettbewerblicher Dialog etc. Das gehört alles zusammen. Die Industrie muss früher mit reinkommen.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen dann zur AfD-Fraktion, zum Herrn Kollegen Kleinschmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, die heute hier vor Ort sind. Wir als AfD-Fraktion sehen diesen Gesetzentwurf als den Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen da noch einige Verbesserungsbedarfe, aber grundsätzlich ist das der Schritt in die richtige Richtung. Und ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Azpodin. Und zwar positiv zu werten ist die Tatsache unter anderem, dass der Gesetzentwurf in § 6 Absatz 2 zwei wegweisende Ausnahmen enthält. Vor allen Dingen einem die Befreiung von der Verpflichtung zur Beschaffung klimafreundlicher Leistung. Und Herr Dr. Azpodin, wie bewerten Sie den Wegfall der Verpflichtung zur Beschaffung der sogenannten klimafreundlichen Leistung durch den vorliegenden Gesetzentwurf?
Ja, Herr Abgeordneter Kleinschmidt, ganz kurz nur dazu. Wir haben dazu in unserer schriftlichen Stellungnahme ja, wir haben das Thema zumindest gestreift. Also wir haben gesagt, dass wir glauben, dass in dieser Anspannung der Beschaffung für die Bundeswehr, wir reden ja hier über das berühmte Thema Ziel 2029 oder 2028 im Zulauf, dass wir begrüßen, wenn hier bestimmte Ausnahmen, die ansonsten gerechtfertigt erscheinen, wenn die nicht so streng praktiziert werden. Danke.
Gut, darf ich dann noch eine?
Wenn Sie wollen, gerne einen selben oder auch an jemand anders.
Wie bewerten Sie, Herr Dr. Azpodin, die Erweiterung des Anwendungsbereichs und die Erweiterung der Ausnahmemöglichkeiten im Spannungsfall, die im Bundeswehrbeschaffungsgesetz geschaffen werden? Sehen Sie hier noch Verbesserungsbedarf und wenn ja, welchen?
Entschuldigung, darf ich noch mal fragen, was war der Aufhänger jetzt für Sie? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden.
Die in Paragraph 1 vorgesehene Erweiterung des Anwendungsgebiets wird uneingeschränkt begrüßt, steht. Die Erweiterung der Ausnahmemöglichkeiten für den Spannungs- bzw. Krisenfall in Paragraph 2 Absatz 3 wird ebenfalls positiv gewertet von uns. Und daraufhin gehen die Frage, Entschuldigung, ich habe vergessen, die Einleitung zu bringen.
Ja, gut, also ich glaube, wir sind alle gehalten, für diese angesprochenen Fälle die Möglichkeiten der Beschaffung und vor allem die Beschleunigungsmöglichkeiten zu erleichtern und zu verbessern. Darauf bezieht sich diese Anmerkung.
Okay, Dankeschön.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Fraktion, zu unserem Kollegen Mahmut Özdemir.
Danke, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär Plüttner, werden Sie vielleicht noch mal so freundlich das Thema der Generalvergabe noch mal auch statistisch zu unterlegen und die Vorteile einer zusammenfassenden Vergabe entgegen einer Teillosvergabe noch mal hervorzustellen, bitte?
Also ich bedauere, dass ich Ihnen da keine Statistik zu liefern kann, aber ich kann Ihnen aus der Praxis sagen, dass meine Kollegen im Bayern-BW die Erfahrung gemacht haben, dass diese Gesamtvergabe gerade bei größeren Vorhaben eine Möglichkeit ist, die die Sache vereinfacht und erheblich beschleunigt. Es ist ja eine Kann-Vorschrift. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nicht auch in Zukunft losweise vergeben werden, wenn es sich anbietet. Und deswegen sehe ich auch die Gefahr, dass es eine systematische, strukturelle Schlechterstellung der KMUs gibt. Das sehe ich nicht so. Wie gesagt, es ist eine Kann-Vorschrift für besonders komplexe Projekte. Aus unserer Sicht im Bundesverteidigungsministerium wissen wir sehr gut, dass das Rückgrat unserer Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in den KMUs liegt. In der Presse kommen häufig die großen Player vor und gelangen Prominenz. Aber wir wissen sehr genau, was wir an unserem Ökosystem haben, in dem halt auch sehr, sehr viele hochkompetente KMUs enthalten sind. Ohne diese KMUs würden auch die großen Player ihre Produkte nicht auf die Straße bringen können.
Danke sehr für dieses Statement an der Stelle. Insbesondere im Baubereich und der Ertüchtigung von der baulichen Infrastruktur. Sehen Sie hier Möglichkeiten, mit einem stärkeren Baukastensystem auch, sage ich mal, Leistungen vor Ort in Teillose, aber auch durch die Vorteile von seriellem Bauen hier Planungskosten zu verringern? Und sehen Sie auch, Herr Brüning hat es angesprochen, dass in den Kommunen Planungsrecht, Genehmigungsrecht hier auch das Tempo mithält?
Also genau das machen wir ja im Moment, um die Voraussetzungen zu schaffen für den neuen Wehrdienst, dass wir im Baukastenprinzip mit standardisierten Gebäuden einen massiven Aufwuchs in den nächsten Jahren erzielen werden. Da bin ich überzeugt. Und das, was Sie ansprechen, spielt da in der Tat eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen ist in der Regel sehr, sehr gut. Und deswegen, es ist ja bekannt, dass in den Kommunen häufig die Bauplanung ein Flaschenhals ist. Aber wir haben das Gefühl, dass die Bedeutung eines rapiden Ausbaus dort erkannt und entsprechend priorisiert wird.
Genügt mir. Danke, Herr Vorsitzender.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zum Herrn Kollegen Joswig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ein herzliches Dankeschön an die Sachverständigen für ihre Arbeit und Unterstützung bei diesem wichtigen Projekt. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Frage an Frau Kunz von der IG Metall. Sie hatten ja gesagt in Ihrem Statement, dass Sie dieses Gesetz auch als einen Baustein sehen einer aktiven Industriepolitik. Da kann ich nur zustimmen. Und ich möchte Sie bitten, einmal den Blick auf das Thema Mittelstand und Zulieferer zu werfen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen und Herausforderungen, gerade mit Blick für Zulieferer, die durch dieses Gesetz entstehen? Was möchte aus Sicht der IG Metall letztlich geändert werden, damit diese noch stärker einbezogen werden?
Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, habe ich Bedingungen, die den Mittelstand und Start-ups nicht behindern? Nüchtern betrachtet wird die Finanzierungsfrage da eine ganz erhebliche Rolle spielen. Bei möglichen Ausschreibungen ohne gesicherte Finanzierung muss man nüchtern sagen, da würde ich mich als Start-up und als mittelständisches Unternehmen gar nicht drauf bewerben können, weil mir da schlichtweg im Zweifelsfall auch die finanzierende Bank freundlich signalisieren wird, dass das wohl eher nichts wird. Ich persönlich glaube auch, dass das Thema Losvergabe weiterhin sehr sorgsam bearbeitet werden muss, um tatsächlich den Mittelstand nicht auszuschließen. Mögliche Vorauszahlungen, die abweichend von der Bundeshaushaltsordnung ermöglicht werden, begrüßen wir insofern auch. Und was ich jetzt im Folgenden sage, betrifft wahrscheinlich mehr das Doing als das gesetzgeberische Verfahrens. Wir würden uns, ich habe es in meinem Eingangsstatement schon gesagt, wünschen, dass Industrie hier mitgestaltend tätig wird. IG Metall fordert schon lange die Zusammenlegung der Aktivitäten von BMWE und BMVG im BMVG. Das könnte hier tatsächlich helfen. Wir haben eine sehr hochkomplexe und strenge Regulatorik, die ich absolut begrüße, aber die natürlich auch den Einstieg bei einer Vergrößerung der Zuliefererbasis deutlich erschweren. Ich möchte an der Stelle ganz ausdrücklich sagen, der BDSV bemüht sich wahnsinnig, neue Mitglieder und interessierte Industrien anzusprechen. Da würden wir uns aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Wumms von der Bundesregierung an der Stelle wünschen. Da sehen wir, dass die Bundesländer, rein beispielhaft seien Bayern, Niedersachsen oder NRW genannt, Kontaktstellen geschaffen haben. Trotzdem sehen wir hier eine gläserne Decke für, ich sage jetzt mal vor allen Dingen Maschinenbauer, die sagen, lasst uns doch da mal wirklich gucken, ob das nicht auch eine Möglichkeit für uns sein könnte. Und insofern würden wir uns da ein Mehr an Support wünschen. Denn, und jetzt möchte ich ein zweites Mal auf den BDSV eingehen, der schrieb nämlich in seiner Stellungnahme, und das möchte ich bewusst zustimmend aufgreifen, dass eine starke nationale industrielle Basis auch mit ihrer Spitzentechnologie maßgeblich zur Abschreckung beiträgt. Und insofern sollte das unterstützt werden.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zum Herrn Kollegen Toden.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung machen. Als Linke finden wir dieses Gesetz hochproblematisch. Es ist ja historisch immer so gewesen, dass der ganze Beschaffungsbereich bei Rüstungsgütern, ich sage mal gelinde, als intransparent galt. Und verschiedene Zeitungen haben das, unter anderem die Süddeutsche, auch als Rüstungssumpf bezeichnet. Da kann sicherlich Staatssekretär Plötner auch noch was zu der Berichterstattung sagen. Ich würde aber jetzt zunächst mal eine Frage an Dr. Seifert stellen wollen. Wir haben gehört, dass im Bereich der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie Startups förmlich wie Pilze aus dem Boden sprießen und dass ja auch ein Drittel des Venture Capitals in diesen Bereich fließt. Das sind ja manchmal auch junge Unternehmen, wo es auch nicht immer ganz so erfolgreich zugeht. Wir haben Medienberichterstattung über gescheiterte Drohnenstarts etwa von der Firma Stark, die sitzt ja heute hier auch am Tisch in der Lüneburger Heide, zur Kenntnis nehmen dürfen. Deswegen meine Frage an Dr. Seifert, wie schätzen Sie die Situation im Bereich der Startups ein im Kontext dieses Gesetzes?
Vielen Dank für die Frage. Das ist aus unserer Sicht eher eine Frage der Formulierung. Oft ins Feld geführt wird ja die Ukraine mit ihren erfolgreichen, in Anführungszeichen, Beschaffungsmechanismen. Aber auch die kämen wahrscheinlich sicher nicht auf die Idee, einen 2-Milliarden-Euro-Auftrag einem Neuling zum Beispiel einfach nur in die Hand zu drücken, wie man das bei uns gerade im Satellitenbau beerben kann, nur weil vielleicht sozusagen Rheinmetall schon irgendwie Waffen baut, sind sie vielleicht trotzdem nicht geeignet, viel Geld für Satelliten auszubringen. Und gerade bei Start-ups, die in erster Linie ein Produkt des Kapitalmarkts sind, also jedenfalls aus unserer Sicht, und folglich eine gute Lobby haben, fehlt mitunter die reale Grundlage für eine umfangreiche Investition, militärische Planungsprozesse auszuhebeln und im großen Umfang durch, wie das so schön hieß, marktverfügbare Lösungen zu ersetzen, die in erster Linie von geschickten Verkäufern in die Welt gesetzt werden, ist im Zweifelsfall vielleicht nicht der richtige Weg.
Dann würde mich noch Ihre Einschätzung interessieren. Es geht um die Vergabevorgaben im Kontext der EU. Wie verträgt sich das mit dem Gesetz, wenn es denn kommt?
Aus unserer Einschätzung ist trotz aller Bekundungen einer partnerschaftlichen Entwicklung, und das klang ja auch eben schon so ein bisschen an, von Rüstungsindustrie in Europa, EU und NATO, das, was im Fokus dieses Gesetzes liegt, eine sichtbare Stärkung der nationalen Rüstungsindustrie. Protektionismus ist das sozusagen eigentlich ein anderes Wort dafür, wie auch schon in anderen Studien dargelegt werden muss, ist in erster Linie als ein Kostentreiber zu sehen. Es ist nicht unbedingt sicher, nur weil man auf nationale Basis sieht, dass man dann tatsächlich günstiger oder auch auf lange Sicht damit praktikabler eigentlich die Aufrüstung, wie man sie gerne haben möchte, bewerkstelligen kann. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zurück zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Domm.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Frage geht an Professor Dr. Essig. Sie haben im Eingangsstatement ausgeführt, dass Sie die Maßnahmen im Großen und Ganzen sehr begrüßen. Das geht in die richtige Richtung mit den Beschleunigungsmaßnahmen. Sie haben aber auch schon angedeutet, Sie haben ein paar Ansatzpunkte, wo Sie vielleicht sogar noch Nachbesserungsbedarf sehen würden. Mich würde es vor allem interessieren, jetzt mit Blick auf Innovation und Wettbewerbsintensität, wie können wir mit dem Innovationstempo Schritt halten, vielleicht auch nationale Schlüsseltechnologien fördern oder schützen? Und wie verhält sich das mit dem, dass wir auf der einen Seite beschleunigen, beispielsweise die Aussetzung von der Losvergabe? Und mit welchen Instrumenten können wir trotzdem sicherstellen, dass wir die Wettbewerbsintensität und das volle Potenzial unserer Rüstungsindustrie von etablierten Unternehmen, KMU bis hin zu Startups auch voll mit der Qualität ausschöpfen können? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss mich erst mal entschuldigen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, ich habe tatsächlich vergessen, vorher zu sagen, wer ich bin. Michael Essig, Universität der Bundeswehr, München, Lehrstuhl für Beschaffung und Supply Management. Das nur als kleine Ergänzung. Zurück zu Ihrer Frage. Das Gesetz, das hatte ich vorher schon gesagt, greift ja das Grundprinzip, das vergaberechtliche Grundprinzip, Vergabe im Wettbewerb, nicht an. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für den Erfolg. Wir in unserem Wirtschaftssystem sind deswegen überlegen, weil wir ein marktwirtschaftliches System haben. Und alles, was uns dabei hilft, diesen Wettbewerb zu intensivieren, ist gut. Dazu kann auch gehören, in Einzelfällen nationale oder europäische Champions aufzubauen. Das will ich gar nicht bestreiten. All das lässt das Gesetz zu. Ich habe mal versucht, das in vier Grundideen zusammenzufügen. Marktverfügbarkeit, Innovation, Wettbewerbsintensivierung und Sicherung der Souveränität. Und das finden Sie in vielen Details dieses Gesetzes auch wieder. Der Paragraph 5 wurde vorher genannt. Sie haben das Thema KMU angesprochen. Da kann ich auch dazu sagen, die Losvergabe, wenn Sie mir das gestatten, das war auch eine Frage, Herr Abgeordneter, von Ihnen, die Losvergabe, die Ziehung der Ausnahmeregelung der Losvergabe, Entschuldigung, das war einer der meistgezogenen Ausnahmetatbestände tatsächlich, ja, in der statistisch gesehen, Entschuldigung. Das war also ein wichtiger Faktor und trotzdem kann es eine mittelstandsfreundliche Politik geben. Das durchschnittliche Vergabevolumen liegt bei unter 1 Million Euro. Aber jetzt konkret zur Frage, was man noch weiteres machen könnte, um Innovationen beispielsweise zu fördern. Es sind drei Sachen drin, die Markterkundung, die funktionale Leistungsbeschreibung, die Innovationspartnerschaft. Bis auf die Innovationspartnerschaft sind die anderen zwei Verfahren heute schon möglich. Ich sage nicht, dass es deswegen schlecht ist. Da gäbe es noch andere Instrumente, wettbewerblicher Dialog, vorkommerzielle Auftragsvergabe, Konzeptwettbewerbe, die es in der Praxis auch teilweise schon gibt.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Herrn Kollegen Enrico Komnink.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal Entschuldigung für meine Verspätung. Der Zug hatte eine Stunde Verspätung, da muss Herr Schnieder noch mal ran. Meine Frage geht an Herrn Dr. Azbudin. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Ihr Verband das Motiv des Gesetzes, nämlich die Regelung, dass Unternehmen mit auch wenig Kapital am Wettbewerb teilnehmen können, durchaus begrüßen. Mir geht es um die Frage, ob Sie das eben auch für den Klein- und Mittelstand sehen. Denn Sie schreiben deutlich, dass das Gesetz auch ausgeweitete Möglichkeiten der Vorauszahlung auch auf kleine und mittelständische Unternehmen ausweiten sollte. Insofern meine Frage, sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf, dass eben auch Beschaffungsanträge ermöglicht werden, indem auch mittelständischen Unternehmen diese Vorauszahlungen ermöglicht werden?
Das Thema Vorauszahlung ist generell ein wichtiges Thema für die Industrie. Wir haben in den letzten Jahren schon erreichen können, dass der früher bestehende Vorauszahlungserlass in dieser Form aufgehoben worden ist. Es bedarf jetzt immer ein bisschen der extra Argumentation, wann welche Vorauszahlungen zum Tragen kommen, aber es ist sozusagen schon deutlich flexibilisiert. Ich will noch eine Querverbindung machen. Natürlich ist das Ganze eingebettet in das öffentliche Preisrecht. Das ist auch noch mal ein Hinweis an Ihre Aussage. Bei uns wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Es gibt ein öffentliches Preisrecht, was ganz klare Regeln für die Preisbildung vorschreibt. Und dabei spielen natürlich diese Vorauszahlungen auch wieder eine Rolle. Also insgesamt, glaube ich, ist das für den Mittelstand ein wichtiges Instrument. Vielleicht noch mal zu den mittelständischen Auswirkungen. Wir haben uns bewusst nicht jetzt allzu sehr vertieft in unserer Stellungnahme, obwohl wir über 300 Unternehmen haben, die Mittelstand sind bei uns, in die Frage der losweisen Vergabe, weil es ist letztlich ein sowohl als auch bei diesem Thema. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nicht unsere Baustelle. Ich glaube, wichtig ist, dass die Mittelständler halt in den entsprechenden Lieferketten einmal sowohl bei den Systemhäusern eine große Rolle spielen. Und da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass sie eben dort auch schnell ins Geschäft kommen innerhalb der Lieferketten. Und darüber hinaus, und Professor Essig hat es ja angedeutet, gibt es traditionell immer sehr, sehr viele Kleinverträge, die also direkt auch an Mittelständler gehen. Insofern, glaube ich, hatten wir da keinen Grund zu spezieller Kritik.
Vielen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Fraktion, zur Kollegin Vanessa Zobel.
Vielen lieben Dank. Meine Frage geht an Herrn Uwe Hossmann. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt in der Ukraine ja auch sehen, mit was für Innovationszyklen wir da arbeiten und wie schnell sich das Ganze umschlägt. Wie stellen Sie denn persönlich jetzt bei Ihren Kunden auch sicher, dass man sozusagen diese Innovation, diese Produktinnovation auch bei der Truppe sieht und dass sie da auch direkt landen? Und was für Best Practice können wir übernehmen? Und Nummer zwei, welche Anpassungen müssen wir hier als Gesetzgeber noch vornehmen, damit wir diese Updates und Upgrades auch einfach noch schneller implementieren? So ein bisschen, ja, wäre es vielleicht die Möglichkeit, die Produktlizenzierung durch Firmenlizenzierung zu ersetzen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für uns, denn wir denken mittlerweile über Lösungen nicht mehr so nach, als ist das irgendwie, jetzt ist der Stand erreicht, jetzt ist das fertig, jetzt können wir genau so das für einen Zeitraum von 20 Jahren produzieren und aus dem Regal holen. So, ich glaube, es geht darum, dass wir uns ja auch alle zusammen in einen anderen Zustand versetzen, wo wir agil weiterarbeiten können, iterieren können. Und wir nehmen jetzt auch die Diskussion mit dem BMVG und BAIN und den anderen Behörden da als extrem konstruktiv wahr. Ich glaube, da ist schon eine Stimmung, wo dann Verständnis ist, ja, die Innovationszyklen sind jetzt anders. Und gleichzeitig müssen wir natürlich verantwortungsvoll damit umgehen. Also es gibt auch natürlich gewisse Themen, die sind nicht verhandelbar. Und in diesem Korridor bewegen wir uns jetzt, glaube ich, alle gemeinsam. Ich glaube, wir müssen in agilere Beschaffungsmodelle reingehen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist ja, die Hardware bleibt ähnlich, die Software muss geupdatet werden. Wie kann das eigentlich funktionieren? Ja, das ist ziemlich klar, da sollten wir von Anfang an, glaube ich, diese Upgrade-Fähigkeit und Update-Fähigkeit mit in die Beschaffung einbauen. Wir müssten auch dann einfach in die Lage kommen, dass wir nicht verpflichtet sind, veraltete Geräte sozusagen noch oder Lösungen auszuliefern, sodass der Kunde eben auch sagen kann, wir möchten hier ein Update haben und dann soll es weitergehen. Wie kann das funktionieren? Ich glaube, es kann funktionieren über, wie Sie auch schon angedeutet haben, dass wir nochmal Verantwortung auch in die Firmenhände, wenn die Audits durchlaufen, müssen die eben auch in der Lage sein, schneller beispielsweise Datenbank-Update, mal als ein sehr simples Beispiel. Wir lernen, auf dem Schlachtfeld werden jetzt so Art Tannenbäume, metallische Art, auf die Panzer gepackt. Wie können wir sicherstellen, dass das möglichst schnell dieses Wissen auch in der Software in unsere Systeme landet? Und ich glaube, da muss man natürlich die Firmen sehr genau evaluieren. Und dann kann es, glaube ich, auch Modelle geben, wo wir als Firma schnell eben vielleicht auch gewisse Teile zertifizieren können, die schneller auslagern würden. Bei all dem würden wir stark dafür werben, auch einen hohen Anteil dieser Entwicklungsleistungen, die agil abgerufen werden können, trotzdem auch in Deutschland zu haben. Mal mindestens 50%, weil wir wollen natürlich auch, dass wir durch Unterstützung und durch dieses neu innovative Mindset trotzdem auch hier die Fähigkeiten souverän aufbauen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, zu Frau Kollegin Dr. Nina Scheer.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Rolzhofen. Ich möchte noch mal eingehen auf § 18a Luftverkehrsgesetz und Sie bitten, ob Sie noch mal die Belange der Länder, die Länderperspektive hineinbringen können, wie weit da Kollisionen sind und der Aspekt der Willkürlichkeit. Den da möchte ich gerne noch mal ein paar Ausführungen von Ihnen hören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Auswirkungen der Länder im Rahmen des 18a Luftvg, hier wird die ganze Zeit über andere Dinge diskutiert, aber das ist eine zentrale Regelung, die uns im Windenergieausbau weitreichend beschäftigen wird. Die Länder haben das auch im Bundesrat deutlich gemacht. Vielleicht kann ich die Beteiligten auf eine Stellungnahme des Umweltausschusses des Bundesrates aufmerksam machen, in der ausdrücklich gesagt wird, dass erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf Bauverbote, im Hinblick auf die bestehenden Windenergiegebiete bestehen werden. Ja? Und es sei nicht ansatzweise absehbar, inwieweit hier die Neuregelung, wie sie im Moment vorgesehen ist, blanko zu Verbotsverfahren durch ablehnende Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren führt. Der drohende Flächenverlust sei erheblich und es sei insgesamt aus Sicht der Länder nicht verständlich, dass hier ohne dass entsprechende Untersuchungen, ich hatte in meiner schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, abgeschlossen sind, hier ganz atypisch blanko eine Vorab-Verbotsnorm geschaffen wird. Wir sehen hier erhebliche Unsicherheiten, die Länder sehen auch erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die Umsetzung ihrer Regionalpläne in dem Zusammenhang. Nochmal, ich weiß nicht, hier die Beteiligten diskutieren hier um ganz andere Dinge. Es sollen 2% der Flächen bis Ende in zwei Stufen bis 2027 für Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden. Und würde der 18a, wie er hier im Gesetz steht, ganz atypisch umgesetzt werden, wäre dieses Ziel letztlich jedenfalls erheblich gefährdet.
Könnten Sie vielleicht noch mal auf die Willkürlichkeit noch mal eingehen? Das war der zweite Teil meiner Frage. Also an welcher Stelle, was war auch in Ihrer Stellungnahme enthalten?
Ja, genau. Also wir haben ja in der Vergangenheit, es funktioniert ja, also im Genehmigungsverfahren wird die Bundeswehr beteiligt im Genehmigungsverfahren. Sie gibt eine Stellungnahme an, wenn die fachlich begründet ist, wird das Vorhaben nicht errichtet. Haben wir gerade letzte Woche beim Oberverwaltungsgericht Münster wieder erlebt. Die Bundeswehr legt eine ablehnende Stellungnahme ein. Die Gerichte tragen das mit, weil sie im Übrigen der Bundeswehr auch ein Prä geben. Die Juristen sprechen von einem Beurteilungsverfahren. Teilungsspielraum, der dort eine Rolle spielt. In dem Moment, wenn jetzt dieses Recht erheblich ausgeweitet wird, bestehen Willkürlichkeit, wir werden sehen. Ja, also ist die Schwierigkeit für den Projektierer, der investiert hat, im Gerichtsverfahren das Ganze durchzusetzen, ist erheblich.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Herrn Kollegen Kleinschmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Sie, Herr Professor Dr. Essig. Wir haben ja gerade eben vom Kollegen der Linksfraktion gehört. Ich teile die Meinung nicht, aber es war hier einmal die Sprache vom Beschaffungssumpf. Und Sie hatten in Ihrer Ausführung, als Sie sich vorgestellt haben, angesprochen, dass es teilweise nur Rückmeldung von einem Anbieter gibt. Jetzt könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass es dort gewisse Absprachen gibt im Vorfeld und sich dann nur einer zurückmeldet. Wie stehen Sie denn oder wie sehen Sie die Sache denn in der Beziehung? Danke.
Also wir sind ja im Vergaberecht nicht frei und die Grundidee des Vergaberechts ist ja tatsächlich die Vergabe im Wettbewerb. Und deswegen wird sozusagen allein durch den Vergabeakt sichergestellt, dass eine gewisse Transparenz da ist. Dass es in der Praxis dazu führt, dass sich nur so wenige Bieter melden auf Angebote, ist ja kein bundeswehrspezifisches Problem, sondern das haben wir generell in der öffentlichen Auftragsvergabe, muss ich mal grundsätzlich sagen. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass das anders wird. Und da sehe ich in dem Gesetz schon eine ganze Menge Ansatzpunkte, die dazu beitragen. Dazu gehört zum Beispiel die Nutzung von innovativen neuen Anbietern, die Öffnung zu zivilen Märkten und Technologien. Ja? Also die Tatsache, dass wir mehr Unternehmen beim BDSV haben, freut Herrn Azpodin, aber sollte uns alle freuen, weil wir dann diesen Wettbewerb gewährleisten können. Und das ist die entscheidende Größe, glaube ich, am Ende für unsere Überlegenheit, in Anführungszeichen. Die wird nicht in Masse bestehen, sondern sie wird in technologischer Überlegenheit bestehen. Das heißt, alle Maßnahmen, die dazu beitragen, das zu verbessern, sind prinzipiell zu begrüßen. Und deswegen ist die Grundidee des Gesetzes, auf den 97.1 GWB-Wettbewerb aufzusetzen, eine sehr gute. Und jetzt kommt die Frage, wie können wir es in der Praxis umsetzen? Das ist keine triviale Aufgabe, das sehe ich schon auch. Es gibt ein paar Überlegungen. Nicht? Wir haben im BMVG ja jetzt die Zusammenführung von Innovation und Rüstung unter einem Staatssekretär, der hier sitzt. Also da gibt es ja schon ein paar Ansätze und Innovationszentrum der Bundeswehr und so weiter und so fort. Das muss man in der Praxis dann umsetzen. Aber die Grundidee, die ist richtig. Man kann über ein paar Maßnahmen nachdenken. Was zum Beispiel im Gesetz nicht drin ist, ist die Planungsphase, obwohl es im Titel drin steht, ist nicht im Gesetz drin. Das muss man ganz klar sagen, obwohl sie im Beschaffungsprozess der Bundeswehr eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, weil sie eigentlich dem, was die Bundeswehr als Beschaffung bezeichnet, vorgelagert ist. Da werden wesentliche Entscheidungen getroffen. Und das müssen wir insofern umdrehen, als dass wir diesen Planungsprozess stärker marktorientiert machen. Und das hat nichts mit Sumpf zu tun, sondern es hat damit was zu tun, Ausschreibungen so zu gestalten, dass sie auf möglichst viel Angebote oder zu möglichst vielen guten Angeboten führen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Herrn Dorn.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage direkt auch noch mal an Herrn Professor Dr. Essig. Sie haben es gerade eben auch angesprochen, die Bedeutung der Markterkundung. Wir haben jetzt in diesem Gesetzentwurf steht auch, dass eine Markterkundung stattfinden soll. Wie bewerten Sie zum einen diese Sollbestimmung und zum zweiten, welches Potenzial sehen Sie tatsächlich in zivilen Technologien für die Beschleunigung militärischer Beschaffungen? Sehen Sie in dieser Beschleunigung und auch in der Markterkundung gleichzeitig auch ein Spannungsfeld mit der geopolitischen Souveränität? Wie stellen wir da wiederum sicher, dass Schlüsseltechnologien in Europa bleiben im Vergleich zur Markterkundung, weil es vielleicht weltweit eben andere Güter zur Verfügung sind? Und die zweite Frage bezieht sich noch auf die Evaluierung. Aktuell ist vorgesehen, das nach 7 Jahren durchzuführen. Halten Sie das für den richtigen Zeithorizont? Sollte das früher stattfinden? Und wie sehen Sie das gerade mit Blick auf die hohen Investitionssummen, dass das extern und unabhängig stattfinden sollte, mit Blick auf die Marktentwicklung und die Beschleunigungsmaßnahmen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Fragen. Zweigeteilt würde ich das mal beantworten. Zum einen die Bedeutung der Öffnung der Märkte, und dazu trägt Markterkundung bei. Ich will das noch mal sagen, Markterkundung ist kein Instrument zur Beschränkung des Wettbewerbs, sondern im Gegenteil zur Öffnung des Wettbewerbs. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit aus einkäuferischer Sicht, wenn Sie mir das gestatten. Ja, das ist wichtig, sonst können wir keine guten Ausschreibungen machen. Nur mal, um eine Größenordnung zu geben, warum das so wichtig ist. Die 350 größten Unternehmen der Europäischen Union investieren pro Jahr 220 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des BMVG liegen bei 2 Milliarden Euro. Wir wollen uns diesen Markt erschließen. Wir wollen dieses F&E-Know-how erschließen. Das Sondervermögen, Nettobetrag, das waren immer 100 Milliarden Euro, Zinsen, Mehrwertsteuer und so weiter und so fort, bleiben 60 Milliarden Euro übrig, netto etwa. Über mehrere Branchen, über mehrere Jahre. Allein das F&E-Budget von Google Alphabet liegt bei 50 Milliarden Euro pro Jahr. Die Automobilindustrie gibt 50 Milliarden Euro pro Jahr nur für Halbleiter aus. Wenn es uns nicht gelingt, uns in diese Breite zu öffnen, kriegen wir diese Wettbewerbsintensivierung nicht hin. Und die Spillover-Effekte sind heute viel stärker von der kommerziellen zur militärischen als umgekehrt, so wie wir es traditionell mal hatten. Also deswegen halte ich dieses Thema Markterkundung für extrem wichtig, und zwar nochmal wegen einer Intensivierung des Wettbewerbs. Zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben, die Frage der Evaluation. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, für Sie alle, und zwar egal, eigentlich steht es mir nicht an, das zu sagen, aber ich glaube, es ist für Sie alle, egal ob Exekutive oder Legislative, extrem wichtig, Ihre Entscheidungen datengestützt zu machen. Deswegen ist alles, was dazu beiträgt, diese Datenlage zu verbessern, für Sie sicherlich hilfreich. Die Frage ist, ob es Ihnen hilft, wenn Sie hinterher irgendwann mal einen Bericht kriegen, wir haben 10-mal dies und den Ausnahmetatbestand gezogen. Die Frage wäre, ob Sie nicht grundsätzlich darüber nachdenken, sozusagen auf eine Ex-ante-Beteiligung stärker hinzuwirken und die auf einer viel strategischen Ebene zu machen. Da gibt es viele Ansatzpunkte.
Den nächsten Ansatzpunkt machen Sie in der nächsten Fragerunde. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Kollegen Joswig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde mich gerne diese Runde an Dr. Rolzhofen wenden. Ich finde das sehr, sehr spannend, was Sie eben beschrieben haben, und hatte mich auch vorweg mit der Thematik des Windenergieausbaus beschäftigt. Und ich sehe das durchaus kritisch. Es gab ja schon in der Vergangenheit Versuche, auch diesen Paragraphen irgendwo reinzunehmen und jetzt irgendwie diesen neuen Anlauf jetzt beim BBG. Und
meines Wissens wurde immer auch eine Studie versprochen, auch die hier mal die konkreten Punkte aufnimmt. Mein letzter Stand ist, dass sie nächstes Jahr kommen soll. Wäre es eigentlich aus Ihrer Sicht sinnvoller, erstmal zu warten, was diese Studie dann sagt, mit Blick auf Planungssicherheit, Energiewende, bevor wir das jetzt alles hier mit aufnehmen?
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat beruht die Neufassung des § 18a Luft-VG-Gesetz, nimmt Bezug auf eine Studie, die noch gar nicht da liegt. Ist, soweit ich sehe, völlig atypisch, dass man hier quasi auf Vorrat sich ein Beteiligungs- und Vetorecht, also ich verweise nochmal, wie vorhin schon zitiert, auf die Stellungnahme des Umweltausschusses des Bundesrates sich geben lässt. Und im Übrigen hat auch der Bundesrat sich in dem Zusammenhang eindeutig dafür ausgesprochen, was ja auch nahe liegt. Warten wir doch erstmal ab, wie sich die Fakten darstellen, und dann reagieren wir. Ich habe mich auch mit Kollegen unterhalten. Wir kennen in anderen Bereichen keine entsprechenden Vorratsregelungen für Beteiligungsrechte. Was hier im Übrigen auch die Frage aufwirft, warum das überhaupt hier in diesem Gesetz steht. Ja, also man liest hier, ich höre hier der Diskussion zu. Sie können hier wahrscheinlich die Beteiligten kaum folgen, wovon ich gerade spreche. Wir haben hier völlig atypisch eine Regelung, von der man sich als Außenstehender, wenn man sie betrachtet, sich fragt, warum ist sie hier im Gesetz enthalten zum jetzigen Zeitpunkt. Nochmal, vielleicht auch das noch hervorgehoben. Ich sehe, ein paar Sekunden Zeit habe ich noch oder eine Minute Zeit habe ich noch. Es ist ja auch so, dass wir in der Praxis gar kein Problem haben. Mir ist auch nicht adressiert, dass die Bundeswehr ein erhebliches Problem hat, dass wir eine Situation hätten, dass Wildwuchs von Windanlagen im Hinblick auf Luftverteidigungssysteme bestünde. Ja, das, also kurzum, die Frage ist berechtigt, man sollte abwarten.
Ich ganz kurz, wenn ich die Sekunden nutzen darf. Ich glaube, wir haben ja hier auch einfach einen Zielkonflikt, der künstlich aufgemacht wird, weil ich denke mal, der Ausbau der Windenergie als Teil einer souveränen Energieversorgung ist ja auch im sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Von daher wäre meine dringende Empfehlung an die Bundesregierung, sich das mal anzuschauen. Ich halte es für klug, das hier an dieser Stelle nämlich nicht mit aufzunehmen. Aber vielleicht möchten ja auch weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Runde die Gelegenheit nutzen, das Thema zu vertiefen.
Vielen Dank. Die nächste Möglichkeit hat der Kollege Schmidt aus der SPD-Bundestagsfraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich als zumindest, weil es Kollege Toden von den Linken auch gemacht hat, zumindest ein Statement auch abgeben. Für mich ist tatsächlich es sehr mit Fakten belegt, und jeder einzelne Tote und jede Tote in der Ukraine belegt. Es ist ein Fakt, der das belegt, warum wir das brauchen. Russland ist nicht nur für mich als Aggressor so genannt bezeichnet, sondern das ist der Aggressor in Europa. Deswegen müssen wir das leider tun und tun wir es auch. Meine Frage geht an Herrn Staatssekretär Blödner. Herr Blödner, anschließend an das, was wir vielleicht vorher schon gehört haben, aus Ihrer Sicht, reichen die Vorgaben des Gesetzes aus, damit tatsächlich Software-Defined Systems, etwa Drohnen oder Loitering Munition, auch nach Abschluss der Beschaffung technologisch aktuell und einsatzbereit bleiben, wenn Produktverbesserungen eben einzeln genehmigt und beschafft werden müssten? Jetzt ist natürlich das so ein Spannungsfeld. Kann es aus Ihrer Sicht gelingen, dass einerseits die Möglichkeit automatisierter Produkt- und Software-Updates, wie es Herr Horstmann erwähnt hat, über den gesamten Lebenszyklus verankert wird, dies aber dann andererseits nicht dazu führt, dass Auftragnehmer durch Langzeitverträge abgesichert sich nicht mehr im Wettbewerb behaupten müssen und dann vielleicht doch an technologischer Kompetenz einbüßen? Sehen Sie das durch das Gesetz ausreichend belegt?
Also die kurze Antwort ist ja. Schon heute können wir derartige Elemente mit in Verträge aufnehmen. Aber noch mal einen Schritt zurücknehmend, ich glaube in der Tat, dass auch das, was Herr Horstmann angesprochen hat, dass das immer mehr in Zukunft der Fall sein wird, weil wir sprechen ja insgesamt nicht nur im Bereich Drohnen, aber immer mehr von Software-Defined Defense. Und Software-Defined Defense bedeutet im Prinzip, dass das einzelne Waffensystem eine Plattform ist, die vernetzt auf dem Schlachtfeld ihre Rolle spielt. Deswegen ist die Diskussion, die ja häufig geführt wird, Panzer versus Drohnen, eine, die aus unserer Sicht die Realitäten der zukünftigen Kriegsführung ignoriert. Es wird beides brauchen, und der Clou wird halt sein, dass die bisherigen konventionellen Plattformen, ein Schützenpanzer, ein Mörser oder ein Kampfpanzer, dass die vernetzt sind mit Drohnen, über Satelliten, über andere Systeme und sich so ein Netzwerk ergibt. Und wenn das so ist, dann wird Software immer wichtiger werden und dann werden wir, glaube ich, auch zu neuen Vertragsmustern kommen werden müssen, die nicht nur wie bisher waren, stell mir 200 Panzer auf den Hof, sondern das wird beinhalten, dass man eine gewisse Anzahl liefert, eine gewisse Anzahl vielleicht in den Lagerhallen des Unternehmens bereithält, das ständig modernisiert und auch Produktionskapazitäten vorhält, um im Spannungs- oder Ernstfall rapide die Produktion hochzufahren für die Stückzahlen, die man, wie wir jetzt in der Ukraine sehen, braucht. Also solche Verträge sehe ich kommen und das Gesetz wird uns dabei helfen.
Vielen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Fraktion, zur Kollegin Vanessa Zobel.
Vielen lieben Dank. Herr Azbudin, wir haben ja heute wiederholt über den Artikel 346 AEUV schon ein bisschen was gehört. Was meinen Sie denn, woran hat es denn nur gelegen, dass wir in der Vergangenheit selbst bei der Beschaffung von Schlüsseltechnologien diesen so wenig ausgeschöpft haben oder so wenig ausgeschöpft wurde? Meinen Sie, ist es sinnig, dort einen Appell ins Gesetz zu formulieren und damit man ihn häufiger nutzt?
Ja, zunächst mal haben wir die Situation, dass andere europäische Länder diesen Artikel sehr weit auslegen in der Nutzung zu ihren sozusagen nationalen Zwecken. Das betrifft einmal die Beschaffung direkt dort, wo man eigene Industrien hat. Das betrifft aber auch das Thema Kompensation, was wir ja schon eben gestreift haben. In Deutschland lag es bisher daran, dass wir so zurückhaltend mit dieser Möglichkeit umgegangen sind, dass wir auf der einen Seite da, ich sag mal, grundsätzliche Probleme hatten. Es gab früher so ein Merkblatt vom Wirtschaftsministerium, was also eine sehr eingeschränkte Nutzung dieses Artikels empfohlen hat. Es lag aber auch an der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in diversen Wettbewerbsstreitigkeiten, was eben die Messlatte an die Nachweisführung des Bedarfs sehr, sehr hoch gelegt hat. Ich glaube, hier ist es wirklich gut, dass jetzt die Gesetzgebung daran geht, das einfach zu ermöglichen, weil es nämlich in der Logik unserer definierten Schlüsseltechnologien erforderlich ist, dass wir mit diesem Instrument so arbeiten können, wie es eben andere Länder auch tun.
Dann würde ich noch einmal eine Frage an Herrn Horstmann anschließen. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement von der Amtsleiterhaftung oder von der Amtshaftung der Projektleiter gesprochen. Mögen Sie uns da noch mal einmal erzählen, was es dort oder wie Sie die Rechtsunsicherheit sehen, auch in Bezug auf Innovationsfreude?
Ich glaube, genau, für Innovationsfreude haben wir jetzt ja, glaube ich, durch verschiedene Statements, glaube ich, gut verstanden, das muss irgendwie stattfinden. Ich glaube, Angst ist immer schlecht für Innovationsfreude. Und Angst und Verantwortungsbewusstsein sind sehr, sehr unterschiedliche Themen. Das heißt, ich würde sehr stark darauf schauen und dafür werben, dass wir alle darauf schauen, wie können wir die angstgetriebene Perspektive, die es vielleicht mal geben könnte, wenn jemand persönlich haftet, rausnehmen und Innovationsfreundlichkeit wirklich im besten Sinne zu gestalten. Ja, wir müssen in der Lage sein, dass auch mal irgendwas nicht ganz genauso funktioniert wie gedacht. Das kann ich Ihnen aus guter Erfahrung auch so schildern. Das muss dazugehören dürfen. Ja, sonst kommen wir, glaube ich, nicht nach vorne. Das ist wissenschaftliche Methode. Wir wollen Thesen aufstellen, wir wollen die verifizieren. Und dafür müssen wir, glaube ich, auch vom Thema persönliche Haftung wegkommen, sondern wollen ja, wie gesagt, Angst rausnehmen, ohne dafür Verantwortung irgendwie zu reduzieren.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Herrn Kollegen Kleinschmidt. Dann tauscht ihr.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor Össig, Sie haben heute Großkampftag, glaube ich, aber Sie sind vorhin so schön auf den Sinn und Zweck von öffentlichen Ausschreibungen, auf die Grundsätze des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens eingegeben, insbesondere was Wettbewerbsfragen angeht. Ich will Ihnen da noch mal Gelegenheit geben, ein Stück weiter auszuführen. Aber ich habe auch noch eine konkrete Frage. Kernelement des jetzigen Gesetzes hier ist ja die Aussetzung der Pflicht zur Losvergabe. Und die Losvergabe ist ja eigentlich eine Methode, um öffentliche Aufträge auch an mehrere kleine und mittelständische Unternehmen zu vergeben, um so also eine Teilhabe des Mittelstandes auch zu realisieren. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks kritisiert das deutlich und meint, der faire Wettbewerb sei in Gefahr. Wie schätzen Sie denn die Wirkung der Aussetzung der Pflicht zur Losvergabe von Aufträgen kurzfristig auf den Mittelstand, auf das deutsche Handwerk, aber eben allgemein auch auf KMU ein und langfristig auch auf die Versorgungssicherheit der Bundeswehr?
Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es ein ausgesprochen spannendes Thema, das auch sicherlich heute Nachmittag noch eine Rolle spielen wird beim Vergabebeschleunigungsgesetz. Meine Antwort würde ich zweigeteilt geben. Zum einen konnten wir statistisch nachweisen, und zwar an realen empirischen Daten einer großen Beschaffungsbehörde, dass es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der losweisen Vergabe, der Anwendung der losweisen Vergabe und der Zuschlagswahrscheinlichkeit von KMU gibt. Okay? Also könnten Sie jetzt auf den ersten Blick sagen, die losweise Vergabe ist wirkungslos, ja, in Anführungszeichen. So, und jetzt kommt das Interessante. Ganz so einfach ist die Antwort eben doch nicht, weil Sie sehr wohl, wenn Sie die Gesamtstudienlage angucken, feststellen, es gibt, wenn Sie alle Studien angucken, oder die qualitätsgesicherten Studien, ich sage vor allem jetzt mal so zusammen, die es zu diesem Thema gibt, es gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Auftragsvolumen und Zuschlagswahrscheinlichkeit von KMU und Teilnahmewahrscheinlichkeit von KMU. Und jetzt gucken wir uns mal an, was in der Praxis passiert. Sie nehmen die KMU-Zwangsvorschrift raus, aber in der Praxis bleibt das Vergabeverhalten der, nochmal, ich habe vorher die Zahlen zitiert, das sind die Zahlen aus dem AI-Vergabemanager, das BeinBW, da liegt das durchschnittliche Auftragsvolumen unter 1 Million Euro. Das heißt, wir werden nach wie vor eine mittelstandsfreundliche Beschaffungsrealität sogar haben. Und das schließt nicht aus, dass man in Einzelfällen bei großvolumigen Vergaben eben auf Ausnahmetatbestände aus strategischen Gründen ausweicht. Es kann aus strategischen Gründen sinnvoll sein, einen nationalen oder europäischen Champion auszubauen. Und diesen Handlungsspielraum, den müssen wir erweitern. Ja, wir tun immer so, als ob sozusagen eine Strategie für alles gäbe. Das ist nicht so. Wir brauchen differenzierte Antwortmöglichkeiten auf die unterschiedlichen Herausforderungen.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir wieder zur Fraktion Die Linke, zum Herrn Kollegen Toden.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn wir über Rüstungsindustrie reden, dann haben wir natürlich auch immer die Perspektive von Rüstungsexporten zugegeben. Da haben wir als Bundesrepublik nicht immer ein sehr glückliches Händchen bewiesen, auch das BMWE mit der Genehmigungspraxis. Ich könnte jetzt die ganzen Dinge, die da schiefgelaufen sind, aufzählen, erspare ich Ihnen, wissen Sie selbst. Deswegen meine Frage an Herrn Dr. Seifert. Wie wird sich denn mit dem neuen Gesetz die Rüstungsexportsituation voraussichtlich entwickeln?
Das ist tatsächlich noch nicht, also vielen Dank erstmal für die Frage. Das ist so, dass aus unserer Sicht es absehbar ist, dass der Weg der Stärkung an auch nationalen Industrie mittelfristig nur sinnvoll ist, wenn man auch tatsächlich Exportoptionen öffnet. Das haben schon auch einige Studien, die jetzt vom Wirtschaftsministerium auch beantragt wurden, im Sinne von Rüstungsexporte müssen später sein, müssen vielleicht sogar ein Kriterium werden, war zuletzt die Rede davor. Also wenn wir irgendwie schon Vergabe haben, dann sollte man vielleicht auch genau solche Waffen fördern, die andere Menschen in anderen Gegenden haben wollen. Das heißt also, man ist ja eigentlich mal, die letzte Bundesregierung ist angetreten mit dem Hinweis darauf, mal ein restriktives, die restriktive Exportpraxis aufrechtzuerhalten. Und dieses Gesetz und auch sozusagen das, was jetzt auch noch folgen wird, gibt für all diejenigen, die Rüstungsexporte kritisch sehen, eher so den Punkt im Sinne von, ja, man wird das irgendwann mal fallen lassen von Seiten der Bundesregierung. Und dann werden auch Rüstungsexporte wieder mit allen, auch vielleicht im Zweifelsfalle, sehr nachteiligen Folgen sozusagen auch durchschlagen in der Welt.
Vielen Dank. Dann noch eine Anschlussfrage. Wir haben ja darüber gesprochen, dass möglicherweise jetzt hier so ein nationaler Protektionismus losgeht. Deutschland ist ein föderales Land. Auch hier haben unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Interessen. Wenn ich an Bayern und Baden-Württemberg denke, die schon jetzt dabei sind, immer mehr der kommenden Rüstungsposition bei sich ansiedeln zu wollen. Herr Dr. Seifert, wie schätzen Sie diese Tendenzen ein im Kontext des neuen Gesetzes?
In der letzten Zeit oder vielmehr das sozusagen, was wir schon erleben, ist, dass ein politischer Druck aus den Bundesländern, vor allen Dingen Baden-Württemberg und Bayern, sind da ganz stark zu sagen, in gewisser Weise, wir wollen die Wertschöpfungskette der Rüstungsindustrie in Deutschland halten. Also auch das ein Beweggrund, das auch sozusagen auf den Vordergrund zu stellen. Und eigentlich haben wir dann, oder ist mein Eindruck aus diesem Gesetz, durch die freie Vergabe, durch die neuen Freiheiten, die dieses Gesetz eröffnet, da gegebenenfalls auch neue Spielräume entstehen, genau für einen solchen politischen Druck. Das heißt, sich dieser politische Druck hinterher in realen Beschaffungsentscheidungen dann auch niederschlagen wird, gegebenenfalls, die aber gar nichts mit militärischen Notwendigkeiten, um die es dann im Zweifelsfalle geht, zu tun haben werden.
Vielen Dank. Dann noch eine ganze kurze Replik auf das, was Herr Hartmann, glaube ich, gerade gesagt hat. Ich finde, Angst ist ein schlechtes Wort. Ich würde es Verantwortung übernehmen nennen. Und was wäre denn Risikokapital ohne Risiko? Aber das muss ich Ihnen ja nicht erklären.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt wieder zur CDU-CSU-Fraktion, zu Herrn Kollegen Dr. Klaus Wiener.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Professor Essig. Und zwar will ich noch mal eingehen auf die Gefahr einer, das klang hier gerade schon mal an, Defense Inflation. Die Angst, die wir natürlich auch haben, ist, dass knappe Haushaltsmittel dann wirkungslos verpuffen, weil einfach die Preise stark steigen. Da würde ich noch mal eine Einschätzung von Ihnen gerne hören. In dem Zusammenhang hatte ich gerade den Eindruck, dass Sie mit der Evaluierung nicht ganz fertig geworden sind. Da würde ich Ihnen noch mal Gelegenheit geben, darauf einzugehen. Also ist früher sinnvoll. Und wenn Evaluierung, wäre nicht auch eine externe Evaluierung sinnvoll? Da würde ich gerne auch noch mal Ihre Einschätzung haben. Vielen Dank.
Also vielen Dank für die Frage. Ich bitte um Entschuldigung, wir sind Hochschullehrer einladen, der weiß immer von seinem Fachgebiet bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu erzählen. Entschuldigung. Zuerst mal das Phänomen Defense Inflation. Das ist ein Phänomen, das es übrigens jetzt unabhängig von der aktuellen Situation schon lange gibt. Wir haben insbesondere britische Kollegen, die schon lange nachweisen, dass die Teuerungsrate im Sicherheits- und Verteidigungsbereich unabhängig von der aktuellen Situation 2 bis 3% über der allgemeinen Teuerungsrate liegt. Da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine hat ein bisschen was mit den Kapazitäten zu tun. Und der zweite Grund ist, dass insbesondere bei den Großwaffensystemen die sogenannte Intergenerational Cost Escalation entsteht. Das heißt, wenn Sie von einem Waffensystem auf das nächste wechseln, ist es technologisch so viel fortschrittlicher, dass es quasi automatisch teurer wird. Ne? Also vom Tornado zum Eurofighter, der kann viel mehr und wird deswegen automatisch teurer. Das können Sie gar nicht verhindern, außer durch zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, Sie müssen versuchen, sozusagen diese technologischen Anforderungen marktgängig zu gestalten. Aber nochmal, es geht um Sicherheit von Soldatinnen und Soldaten. Da müssen wir immer vorsichtig sein. Und oder Sie holen Technologien aus zivilen Märkten rein, die in Anführungszeichen einfacher und erprobter, das schon Hightech-Produkte sind, aber die sozusagen eine größere Skalierung ermöglichen. Also das vielleicht das war der erste Teil der Frage. Und was, worauf wir jetzt in der Sekunde jetzt natürlich achten müssen, ist, dass wir auf diese Defense Inflation nicht noch eine zusätzliche Teuerung bekommen, wie es jetzt vorher schon angedeutet wurde. Wir pumpen viel Geld in den Markt und sozusagen das Angebot wächst nicht. Also die Gefahr ist natürlich da. Deswegen Wettbewerb intensivieren, mehr Bieter finden, um genau dieses Problem zu lösen, Markteintrittsbarrieren absenken. So, und jetzt zur zweiten Frage der Evaluierung. Wenn ich hier vielleicht kurz zwei Sachen sagen darf. Also, es wurde ja vorher an der einen oder anderen Stelle schon angesprochen. Natürlich kann man evaluieren, wie oft wurde welcher Ausnahmeparagraf angewandt. Ja? Aber das ist ja immer eine Ex-Post-Kontrolle. Ja? Und so, ist es jetzt schlecht oder nicht schlecht? Also, ich nehme mal ein Beispiel des BWT. Ich habe es schon fast verachtet, schon fast befürchtet. Gell? Mein Redefluss ist zu groß für die Zeit. Gell? Aber darf ich nur einen Satz noch sagen, Herr Vorsitzender?
Aber nur, weil Sie Professor sind.
Ja, vielen Dank. Ich mache es wirklich schnell. Sie werden feststellen, dass es so wahnsinnig viele Anwendungsbereiche des BWBG, also der 1.0er-Version, gar nicht gibt, weil wir den Unterschwellenbereich nicht haben und nur Militärausrüstung hatten. Aber im Einzelfall kann das schon massiv gewirkt haben. Wissen Sie? Ja, also das heißt, die Evaluation braucht in Anführungszeichen eine andere Qualität, eine viel strategischere. So, jetzt, Entschuldigung, Herr Vorsitzender, vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Bettermann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch wieder an Herrn Professor Dr. Essig. Sie haben, können Sie noch mal weiter ausführen. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie im Grunde genommen die Auswirkungen auf den Mittelstand durchaus als gering, also eher als positiv einschätzen, weil ja im Kern das Auftragsvolumen unter 1 Million im Regelfall im Schnitt bei der Bundeswehr liegt. Jetzt stelle ich mir natürlich aber auch die Frage, inwiefern es konterkarierende Elemente gibt, zum Beispiel nämlich die Haftung. Also wie bewerten Sie zum Beispiel die Tatsache, dass Projektleiterinnen und Projektleiter im Beschaffungswesen persönlich haftbar gemacht werden können, also faktisch bzw. auch theoretisch, wenn sie zum Beispiel bei innovativen Systemen, wie zum Beispiel eben softwarebasierten Drohnen, Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein möglicherweise als fehlerhaft herausstellen. Das wäre ja durchaus ein Innovationshemmnis, weil man dann einfach eher davon ausgeht, dass man die Dinge vielleicht von Herstellern auch eher nimmt, die man kennt, also wo es schon längere Bekanntheitsbeziehungen gibt. Befürchten Sie also, dass es zum Beispiel aufgrund dieses Bestehens persönlicher Haftung bei grober Fahrlässigkeit oder auch möglicherweise, also gut, Vorsatz ist natürlich nochmal was anderes, dass es da zu einer geringeren Bereitschaft kommen kann, auch entsprechende Innovationszyklen quasi anzustoßen?
Das ist in der Tat ein ganz großes Problem. Bei der Mann, wenn Sie mich fragen, und das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie es vielleicht klingt. Eine öffentliche Verwaltung ist auf Regelkonformität ausgelegt. Und das, nochmal, das meine ich nicht negativ. Ja? Also ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle zu schätzen, dass wir Regeln haben und dass nicht jeder macht, was er will. Und das konterkariert bis zu einem gewissen Grad, da haben Sie im Kern Ihrer Aussage recht, mit Innovation, die mit Risiko zwingend verbunden ist, und zwar mit Scheiternsrisiko. Ja? So, also die Natur des Start-ups, die Natur des Venture Capitals ist, dass auch etwas davon scheitert, logischerweise. So. Und wie Sie das in Strukturen kriegen, die regelkonform sein müssen, natürlich auch, weil es dann in der Presse steht und ne, ich meine, das meine ich gar nicht böse, die, Sie natürlich dann auch Rechenschaft verlangen, das ist eine ganz große Herausforderung. Und das können wir zum Teil rechtlich lösen. Da könnte zum Beispiel die Haftung schon eine Überlegung sein. Aber sie hat auch was sozusagen mit der Exekutive natürlich zu tun. Inwiefern sozusagen, ich nehme mal ein Beispiel, das können teilweise ganz einfache Sachen sein. Wie erleichtere ich denn den Zugang zu dem Beschaffungsmarkt? Wissen denn Lieferanten überhaupt, wie sie sich bewerben sollen? Ja? Haben wir eine zentrale Lieferantenplattform, wo die sich ran, an die sie sich wenden können? In Teilen gibt es alles schon. Ich will gar nicht sagen, es gibt sogar Konzeptwettbewerbe bei der Bundeswehr und so. Ja, aber das sozusagen in einer zentralen Lieferantenservicestelle und so zusammenzuführen, zum Beispiel, das wäre, aber das sind eher, nochmal, das sind jetzt keine gesetzgeberischen Maßnahmen. Da könnte vielleicht die Amtshaftung eine sein, sondern viel Exekutive. Vielen Dank. Entschuldigung.
Herzlichen Dank. Und wenn ich auf die Uhr schaue, ist der Kollege Joswig der letzte Fragesteller heute. Und bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde die Gelegenheit nutzen, mal Herrn Staatssekretär Plöttner anzusprechen. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich als grüner Bundestagsabgeordneter mal auf § 6 Ausnahme von der AVV Klima eingehe. Aber natürlich sind das Punkte auch, wir haben heute Nachmittag das Thema allgemeine Vergabebeschleunigung, Aufbau grüner Leitmärkte. Und dann gibt es natürlich auch im militärischen Bereich einige Möglichkeiten. Und zur Klarheit, wir reden ja nicht vom Material für das Gefechtsfeld. Wir reden ja natürlich gerade vom Material im zivilen Bereich. Und ich komme selbst aus der Nähe von Koblenz, habe mit vielen Beschäftigten des BayernBW gesprochen, die auch durchaus ambitioniert sind, Ziele beispielsweise im Bereich der E-Mobilität zu erreichen. Da ist ja nach wie vor der Fall, dass die Bundeswehr die Ziele der Bundesregierung klar verfehlt. Also beispielsweise bei Elektrofahrzeugen der BW Fuhrpark, Beschaffung klimafreundlicher Transportleistungen, aber selbst bei Material wie umweltfreundlichen Streu- oder Ölbindemitteln. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten. Deshalb persönlich habe ich da ein paar Bauchschmerzen bei § 6 dieser Ausnahme. Vielleicht möchten Sie einmal ausführen, wie trotzdem der Geschäftsbereich des BMVG auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und Aufbau grüner Leitmärkte einen Beitrag leisten möchte.
Also wir wollen einen Beitrag leisten, aber wir empfehlen es, wir empfinden es als ein Hemmnis, wenn wir überall dort, wo es vorgeschrieben ist, es machen müssen. Und wir werden in Zukunft sehr sorgfältig abwägen bei jedem Einzelfall, ob es Möglichkeiten gibt, umweltfreundliche Produkte zu wählen oder Verfahren zu wählen. Aber es mag jetzt, das kann ich Ihnen nicht konkret an einem Beispiel festmachen, aber weil es in die Zukunft ragt, aber abstrakt gesprochen, es mag Fälle geben, wo wir einfach sagen, der Zeitfaktor oder der Kostenfaktor sprechen einfach objektiv dagegen. Und wenn ich darf, ich meine, das ganze Beschaffungswesen bewegt sich ja in einem Netz von Dilemmata, die auch, glaube ich, deutlich geworden sind hier in der Anhörung. Manche sagen, also Schlüsseltechnologien, nationale Souveränität, also wir kaufen in Deutschland. Andere sagen, Wettbewerb, also kaufen wir in Europa. Die militärischen Gesprächspartner, die ich habe, sagen mir Zeit. Zeit ist entscheidend. Und so, Sie merken, wie sich diese Sachen beißen und wie wir manchmal halt einen Korb voll Äpfel haben und wir wissen genau, in einen sauren Apfel müssen wir beißen, Da führt kein Weg dran vorbei. Und so würde ich auch die von Ihnen gestellte Frage, die wir sehr ernst nehmen, einordnen, dass wir immer unser Bestes versuchen, die Quadratur des Kreises hinzukriegen. Aber manchmal müssen wir sie halt durchbrechen.
Gut, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Ende unserer heutigen Anhörung. Ich darf mich herzlich bedanken bei allen, die teilgenommen haben. Selbstverständlich am meisten bei Ihnen, bei den Sachverständigen für Ihren Sachverstand, an dem Sie uns haben teilhaben lassen. Die Fraktionen gehen in weitere Beratungen und hoffentlich das eine oder andere werden Sie aufnehmen. Vielen Dank und guten Nachhauseweg.